Liebe Gemeinde, liebe Gäste und Freunde, das sind ja recht anspruchsvolle Worte, die uns begleiten in diesen Wochen in der Predigtreihe zum ersten Johannesbrief. Übrigens kleiner Hinweis bei dieser Gelegenheit, Dienstagabend in der Initiative Hauskreis beschäftigen uns auch die Texte aus dem ersten Johannesbrief. Die Gleichsetzung Gott ist Licht, wir schauen mal hier, ist ja eine Gleichung, die immer aufgeht. Gott ist Licht. Positiv, strahlend, sie schafft Leben, sie lenkt, das Licht lenkt. Gleichzeitig ist Licht ja eine Symbolik, die in vielen Philosophien und Religionen vorkommt. Licht wird oft als Metapher, als Gleichnis benutzt. Aber dieses Gleichnis, diese Gleichung, Gott gleich Licht, geht immer auf. Warum geht sie auf? Weil sie an Christus gebunden ist. Es ist nicht irgendeine Botschaft, die wir verkünden oder die die Schreiber des ersten Johannesbriefs verkünden, sondern das ist die Botschaft, die wir von Jesus Christus gehört haben und die wir dann weitergeben. Die Verkündigung, Botschaft, christliche Botschaft wird immer auf Christus zurückgeführt. Es ist nicht irgendeine Philosophie oder irgendeine religiöse Aussage. Hier geht es um Authentizität, also Echtheit und Autorität. Das Licht wird oft gebraucht, das wissen wir, als Symbol menschlicher Religiosität. Und es kommt ja demnächst auch wieder die Zeit der Lichter. Wenn wir so auf das Jahresende zugehen, es dunkler wird, demnächst die Zeitumstellung kommt, Sehnsucht nach Licht, Wärme ist immer vorhanden. Licht, Symbol menschlicher Religiosität, aber in diesem Fall mit Gott verbunden. Wichtig ist mir nur, hinzuhören, wie diese Gleichung aufgebaut ist. Denn Gott ist Licht heißt nicht, das Licht ist Gott. Das bitte nicht verwechseln. Nicht das Licht ist Gott, sondern Gott wird mit dem Licht gleichgesetzt. Subjekt und Prädikat, könnte man in der Grammatik sagen, sind nicht austauschbar oder umkehrbar. Man sollte also das Licht nicht mit Gott verwechseln. Es gibt übrigens bei Johannes und dem, was so johannäische Literatur sich nennt, also Evangelium, Offenbarung und die Briefe, drei Gleichungen, wo Gott gleichgesetzt wird. Gott gleich Licht, Gott gleich Liebe, auch nochmal im ersten Johannesbrief nachzulesen, und Gott gleich Geist im Johannesevangelium. Diese Gleichungen gehen auf. Licht, Gott gleich Licht, Licht von oben, hell und klar und rein, es schenkt Sicherheit und Geborgenheit. Und dort wird eine Eigenschaft des Göttlichen auch beschrieben. Aber erst aus dieser positiven Gleichsetzung, Gott ist gleich Licht, ergibt sich, Finsternis kann nicht Gott sein, weil Gott keine Spur von Dunkelheit in sich trägt. Und auch wenn wir Gott nicht sehen können, sein Licht scheint. Ich habe dieses Foto ausgewählt hier, stammt von dem Hubble, diesem Weltraumteleskop, und zeigt ein neues kleines Sternenobjekt in riesiger Entfernung mitten im Perseus zu finden. So weit weg kann ich mit bloßem Auge nicht sehen. Und doch ist es da. Gott ist gleich Licht. Ich sehe nicht, aber er ist da. Jesus selbst spricht von sich als ich bin das Licht der Welt. So tritt Jesus in Erscheinung, so bringt er Gottes Licht in diese Welt. Und wenn Gott Licht ist und wir zu ihm gehören, das heißt, wir haben wahres Leben. Finsternis, Gottesferne, Gericht und Tod spielen keine mächtige Rolle mehr. Der Johannesbrief argumentiert sehr anspruchsvoll. Wir schauen mal die nächste Folie an. Dort heißt es, wir lügen, wenn wir behaupten, wir haben Gemeinschaft mit Gott, aber unser Leben nach der Dunkelheit ausrichten. Was wir tun, steht dann im Gegensatz zur Wahrheit. Typisch. Erster Johannesbrief, könnte man sagen. Starke Argumente, hohe Durchschlagskraft und mit starker Autorität geschrieben. Wenn, dann. So ist ein Diskurs eröffnet. Hier wird gerungen um Wahrheiten. Wir haben Gemeinschaft mit Gott. Was für ein schöner Leitsatz. Was für ein schöner Slogan auch für eine Gemeinde oder für mein Leben. Ich habe Gemeinschaft mit Gott. Das hat große Bedeutung für die Schreiber des Briefes und auch für die Leser. Wir haben Gemeinschaft mit Gott. Eine tolle theologische Aussage. Wir, da bleibe ich dann hängen. Die Gemeinde, die Glaubenden, natürlich, ja, wir haben Gemeinschaft mit Gott. Glauben in Gemeinschaft mit Gott leben. Das heißt, was jetzt gesagt wird im Folgenden, betrifft nicht irgendwen, Hier steht nicht, man hat Gemeinschaft mit Gott, sondern wir. Es betrifft jeden, der sich zu Christus bekennt und Christ ist. Und das kann durchaus zum Problem werden, wie das hier beschrieben wird. Die Sündenproblematik möchte ich es mal nennen. Das ist etwas, mit dem jeder, der Christ ist, ringt. Einerseits die Gemeinschaft mit Gott zu leben, andererseits in der Gefahr zu stehen und es auch zu tun, das Leben nach der Dunkelheit auszurichten. Also nach Lebensbereichen, Werten, Maßstäben, die nicht Gott entsprechen. Die Gemeinschaft mit Gott schließt Finsternis aus, so hieß es davor in dem Vers. Aber hier wird gerungen, wo habe ich meine Position? In der Gemeinschaft mit Gott oder auch in anderen Bereichen? Es ist ein Leben in Selbstwiderspruch, einerseits im Licht zu leben und in der Finsternis. Um die Wahrheit Gottes zu wissen über mein Leben und gleichzeitig auch manchen Lebenslügen zu folgen, weil sie mir ins Konzept passen, wo ich dann Gott ausblende und nicht danach frage, was er dazu meint. Die Gemeinschaft mit Gott wird ja nicht nur durch das richtige Bekenntnis des Glaubens, durch die Taufe und die Mitgliedschaft definiert, sondern, das wird auch hier deutlich, realisiert sich in einem ganz bestimmten Handeln. Es geht ja darum, wonach richten wir unser Leben aus? Es geht um die Praxis und es geht um das, was wir tun, ob das im Bereich der Wahrheit geschieht oder im Gegensatz dazu steht. Wort und Tat, Anspruch und Wirklichkeit ans christliche Leben sind nicht zu trennen. Oder es fällt eben auseinander und dann wird es schwierig. Da stehen Christen oft in der Gefahr, das zu vergessen, dass das, was wir glauben, bekennen, meinen und für richtig halten und wie wir das dann leben, dass das in Spannung steht. Und hier wird deutlich darauf hingewiesen, haltet das bitte zusammen, haltet das zusammen, reden und tun. Sie entscheiden nämlich gemeinsam, ob ein Mensch Christ ist und mit Gott lebt. Wort und Tat, Anspruch und Wirklichkeit. Wo fällt das auseinander? Das Foto macht das ja deutlich hier, dass jemand situationselastisch handelt, um unseren Verteidigungsminister zu zitieren. Ja, das heißt, ich sage etwas, tue etwas, habe auch sogar noch eine Hand zur Handlung frei, aber hinter meinem Rücken mache ich dieses Symbol, das ist alles gar nicht so gemeint und ich schaue irgendwie, wie ich hier durchkomme. So, wie das die Situation gerade erfordert. Wo also Wort und Tat, Anspruch und Wirklichkeit nicht zusammenpassen. Wir haben Gemeinschaft mit Gott. Dieser Slogan, dieser Leitsatz ist eigentlich ideal für einen Christen und für eine Gemeinde. Sie umfasst Kopf, Herz und Hand, Theologie und Diakonie, Anspruch und Wirklichkeit. Das begegnet sich hier. Die Diskussion, die der erste Johannesbrief hier führt, geht weiter mit dem nächsten Satz. Dort heißt es, Gott selbst ist ja im Licht. Wenn wir nun ein Leben führen, das wie er selbst im Licht ist, haben wir Gemeinschaft untereinander. Dann reinigt uns das Blut, das sein Sohn Jesus vergossen hat, von jeder Schuld. Jetzt, das ist so die positive Gegenthese zu dem, was vorher angesprochen wurde. Das Positive, Ermutigung, das soll uns bestärken. Wenn hier von Gemeinschaft die Rede ist, beschreibt Johannes an dieser Stelle, dass Gott selbst sich hineinbegibt in die Gemeinschaft mit uns. Gott selbst mit seinem Licht in Jesus Christus mitten uns, unter uns, in dieser Welt, in unserem Leben. Aber wie schaut es aus, dieses Leben im Licht Gottes, was hier angesprochen wird? Es ist einerseits die Gemeinschaft mit Gott. Ich möchte mit Gott leben, in seinem Licht. Es soll mich erleuchten, es soll seine Wahrheit mir deutlich machen. Gott ist gegenwärtig, er durchdringt alles, wie das in einem alten Terstegen-Lied heißt. Ja, das durchleuchtet komplett und danach richte ich mich aus. Das leuchtet aber auch meine dunklen Winkel aus. Die Seiten, die ich anderen nicht zeige, die Seiten, wo ich mich auch vor Gott verstecke. Aber es macht Leben hell und klar. Gemeinschaft mit Gott ist das eine, aber die Gemeinschaft miteinander ist das andere, was hier angesprochen wird. Gemeinschaft untereinander heißt es hier. Also Leben im Licht Gottes schließt immer die anderen mit ein. Ich kann also nicht für mich alleine Christ sein. Das funktioniert nicht. Ich brauche die Gemeinschaft anderer, um mich klar auf Gott auch ausrichten zu können. Dass andere mich fördern, unterstützen, dass ich meine Gaben mit ihnen teile. Das gehört dazu. Was macht es eigentlich mit mir, wenn ich erkennen und bekennen muss, der andere lebt genauso im Licht Gottes wie ich? Ich finde das schön, weil das den anderen in das rechte Licht rückt, wie Gott diesen Menschen sieht, wenn wir miteinander in diesem Licht leben. Das tut gut. Da wird natürlich manches sichtbar, wie hier in diesem Bild, die Verschiedenheit, da gibt es die schwarzen Schafe, die weißen, die bunten, gefleckten, je nachdem, was da gerade überwiegt. Aber an der Stelle zeigt sich, dass die Klischees, die wir haben und die Werturteile, die wir manchmal anwenden auf die sogenannten schwarzen Schafe, an dieser Stelle überhaupt nicht greifen. Sie sind alle miteinander versammelt um den Tisch des Herrn an dieser Stelle, um Gottes Wort, um das Abendmahl, und menschliche Werturteile zählen nicht. Übrigens, schwarze Schafe finde ich wunderschön. Wichtig ist, glaube ich, die Koinonia, die Gemeinschaft an dieser Stelle. Und zwar in horizontaler Ausrichtung, miteinander, Gemeinschaft leben, Gemeinschaft untereinander haben und in vertikaler Ausrichtung, Gemeinschaft mit Gott. Die Folge natürlich, wer diese Gemeinschaft verlässt, wer also hier raustritt an dieser Stelle, verlässt einerseits die Gemeinschaft der Menschen und gleichzeitig auch die Gemeinschaft Gottes. Da wird mancher Schaden auch genommen. Deswegen wichtig dieser zweite Satz an dieser Stelle. Dann reinigt uns das Blut, das sein Sohn Jesus Christus vergossen hat, von jeder Schuld. Das ist, glaube ich, der Ausweg für die Gemeinde Jesu. Ohne diesen Satz würde etwas fehlen. Die Gemeinschaft ist auch definiert dadurch, dass es die Gemeinschaft der versöhnten Sünder ist, wo Schuld vergeben ist und dass das auch erfahrbar ist miteinander. Der Kreuzestod Jesu macht das sehr deutlich. Das Kreuz erinnert uns jedes Mal hier daran, dass das unsere Gemeinschaft auch bestimmt und prägt. Weil es eben diese Realität gibt, der Sünde und der Sünder, aber auch der Gereinigten, die Vergebung erfahren. Die Argumentation geht weiter. Schauen wir mal die nächste Folie an. Wir betrügen uns selbst, wenn wir behaupten, uns trifft keine Schuld. Dann ist die Wahrheit nicht in unserem Werk. Wieder ein Slogan. Uns trifft keine Schuld. Ich war's nicht. Ich berufe mich auf die Unschuldsvermutung. Damit wird er gern agiert und gespielt. Gemeint ist übrigens hier nicht, dass jemand wirklich unschuldig ist und deswegen falsch angeklagt wird. Das meint es nicht. Sondern es ist gemeint, die grundlegende Beziehung zu Gott und zueinander. Dieses Sachproblem steht jetzt zur Diskussion. Wie ist das mit der Sündlosigkeit der Glaubenden? Sind wir Sünder? Haben wir Sünde? Denn immerhin haben wir uns ja bekehrt, wenn wir Christen sind. Oder wir haben uns auf das persönliche Bekenntnis unseres Glaubens taufen lassen. Die Sünden sind doch abgewaschen. Wir sind doch auferstanden zu einem neuen Leben. Paulus das in Römer 6 beschreibt. Oder Abendmahl, immer wieder eine Gelegenheit, Vergebung auch zu feiern und zu teilen. Als der erste Johannesbrief geschrieben wurde, gab es damals in der Zeit, wo urchristliche Gemeinden sich formierten, eine heftige Diskussion. Wie schaut es denn aus mit dem Status der Glaubenden in Bezug auf die Sünde? Wie ist es, wenn jemand Christ ist, der darf doch gar nicht mehr sündigen, das kommt doch gar nicht mehr vor. Das war die eine Meinung. Also wer Christ ist, für den spielt Sünde keine Rolle mehr. Während die anderen meinten, natürlich bin ich immer noch Sünder, aber ich brauche die Vergebung an dieser Stelle. Uns trifft keine Schuld. Ein sehr komplexes Problem mit einer schwierigen Lösung, auch für Gemeinden. Judenchristen und auch Paulus sagten, Sünde ist eine bleibende Realität im Leben eines Menschen, der Christ ist. Und es gefährdet auch die christliche Existenz. Luther hat das dann später in die Worte gefasst, simul justus et peccator, zugleich Gerechter und Sünder. Die hellenistische Anthropologie dagegen, in dem Bereich, wo der Johannesbrief geschrieben wurde, da war man der Meinung, der Sünde ist man längst erhoben. Der Leib, der Körper wird gering geschätzt und was man damit macht, ist eh auf gut österreichisch wurscht. Ja, ich kann damit machen, was ich will, das hat mit meiner Gottesbeziehung nichts zu tun. Also rein geistig orientiert. Uns trifft keine Schuld. Was für eine Aussage. Für den ersten Johannesbrief ist klar, die Theorie, dass Christen davon frei sind, dass Schuld sie trifft, ist ein Irrtum. Ein Leben im Selbstirrtum oder Selbstbetrug. Leben wie hinter einer Maske, die ständig signalisiert, mich trifft keine Schuld und gleichzeitig ist es mir an der Nase anzusehen. Ich glaube, dass wir da einem uralten Problem begegnen, bis hin zum Sündenfall auf den ersten Seiten der Bibel. Es ist ja spannend, was da passiert. Da lehnt sich jemand gegen Gott auf und probiert mal aus, wo die Grenzen sind und wo man sie überschreiten kann. Und als er dann darauf angesprochen wird, was hast du getan, sagt er, ja, die Frau, die du mir gegeben hast, die gab mir ja von der verbotenen Frucht. Dann wird die Frau gefragt, was ist da passiert? Und die sagt, die Schlange war's. Ja, also in der ersten Ausrede, die Frau, die du mir gegeben hast, das heißt, Gott ist schuld, dass ich überhaupt in die Situation komme. Und die zweite Ausrede, die Schlange war es. Ja, die kann ja nicht mehr groß argumentieren. Uns trifft keine Schuld, ist eine im Endeffekt faule Ausrede. Und hier geht es nicht um irgendwelche Verführungen von außen, sondern um eine Täuschung, die in uns selber liegt. Wer leugnet, schuldig zu sein, kann sich zwar selbst das einreden, unschuldig zu sein, aber Gott nicht täuschen. Schauen wir mal, wie weiter argumentiert wird. Ich liebe Schokoladenkekse, aber sie haben auch eine dunkle Seite. Gerne genieße ich die Schokoladenseite. Und gerne sehe ich auch bei Menschen die Schokoladenseite und noch mehr zeige ich ja meine Schokoladenseite, den anderen. Ich möchte ja geliebt und gemocht werden, meine besten Seiten. Was passiert eigentlich, wenn ein Schokokeks seine dunkle Seite entdeckt? Ist das erschreckend? Gemeint ist damit ein Vergleich. Wenn wir unsere Schuld eingestehen, also die dunkle Seite, Schokoladenseite ist nicht immer die schöne Seite. Wenn wir unsere Schuld eingestehen, ist Gott treu und gerecht. Er vergibt uns die Schuld und reinigt uns von allem Unrecht. Als ob Gott diese Schokoladenseite zuerst ableckt. Weil Gott es liebt, zu vergeben. Das ist stark. Also ich genieße die Schokoladenseite als Erste. Für mich ist ein Genuss. Für Gott ist es sicher kein Genuss, weil es einen hohen Preis gekostet hat in Jesus Christus. Aber gut, dass Gott auch die dunkle Seite eines Schokoladenkekses oder die dunkle Seite eines Menschen kennt und nicht leugnet. Wenn wir unsere Schuld eingestehen, das heißt, wenn wir merken, dass wir selbstverschuldet in diesem Selbstirrtum gefangen sind, wenn wir merken, wir haben uns an sich selbst belogen, betrogen und unser Leben schön geredet und gedeutet, gibt's einen Ausweg. Ende mit dem Selbstbetrug. Masken abnehmen, Fassaden abbauen, ehrlich sein, ehrlich werden. Diese Aussage ist sehr ambivalent, hat so zwei Seiten. Manche empfinden das als sehr belastend, wenn wir unsere Schuld eingestehen. Das macht keiner gern. Es fällt schwer, weil es den eigenen Stolz berührt, weil es Scham bedeutet, weil es unser Ansehen schaden könnte vor anderen und weil es unser Selbstbild zerstört, was wir sehr gepflegt haben, wo wir immer noch etwas aufgelegt haben. Sich darauf einzulassen, ist nicht einfach, aber hat meinen höchsten Respekt. Und es betrifft mich ja selbst auch, dass ich immer wieder herausgefordert bin, auch diese Seite meines Lebens zu sehen. Es ist belastend für mich, einfach sicher nicht. Aber ich möchte mich nicht so schnell damit zufrieden geben, Gott oberflächlich zu begegnen. Dass also Gott nur mal eben schnell drüber streift über mein Leben. Ich glaube, es geht hier um mehr. Und das ist das andere, diese Ambivalenz. Es ist befreiend. Eine befreiende Erfahrung. Zu sagen, ja, so ist es, so bin ich vor Gott. Und Gott hält mich auch aus, wie ich bin. Und so bin ich auch vor Menschen, denen ich ständig meine Schokoladenseite gezeigt habe und die dunkle Seite verborgen habe. Ich kann an dieser Stelle diesen Kampf beenden, der mich unheimlich viel Kraft kostet. Es kostet ja auch viel Kraft und Energie, wie man sich präsentiert Gott und anderen gegenüber. Wenn man das an dieser Stelle jedoch eingesteht, ist es befreiend. Die Kraft kann ich dann für anderes einsetzen. Es gehört dazu, sicherlich auch ein Bekenntnis abzulegen, meine Schuld einzugestehen und mich nicht von dem zu distanzieren, was an mir pickt oder hängt, wie bei diesem Schokokeks. Ich glaube, wir haben als Freikirchen da ein großes Defizit an dieser Stelle. Das Institut der Beichte, was es in den anderen christlichen Kirchen gibt, haben wir abgeschafft. Vielleicht viel zu schnell. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es gut ist, Räume zu haben, unter vier Augen so etwas wie Beichte zu erleben und auch Vergebung zuzusprechen. Zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben. Und Gott ist wirklich treu und gerecht. Er vergibt dir deine Schuld und reinigt dich von allem Unrecht. Manchmal sind wir ja mit unserer Bitte um Vergebung ziemlich allein, dass wir Gott das so sagen, aber nie wirklich wissen, ist es wirklich vergeben? Natürlich spricht uns Gott das zu, aber es ist auch hilfreich, wenn es ein Mensch tut, der es im Namen Gottes zuspricht. Der Zuspruch der Sündenvergebung ist oftmals nötig, weil wir uns selbst nicht entschuldigen können, uns durch Gott aber entschuldigen lassen, reinigen lassen. Und das ist befreiend, ein befreiender Schritt. Das wusste damals übrigens der Schreiber des ersten Johannesbriefs auch schon. Ein letzter Punkt aus diesem interessanten Text lohnt sich übrigens nachzulesen, 1. Johannesbrief, mal das erste Kapitel sich anzuschauen. Er argumentiert relativ hart und sagt, wir machen sogar Gott zum Lügner, wenn wir behaupten, wir haben noch nie etwas getan, wodurch wir schuldig geworden sind. Dann ist Gottes Wort nicht in uns am Werk. Wieder so ein Slogan. Wir haben noch nie etwas getan, wodurch wir schuldig geworden sind. Das können wir sagen, wenn wir unseren eigenen Maßstäben folgen, wenn wir unsere eigenen Gesetze haben. Oder wir können es auch guten Gewissens sagen, wenn wir so die 10 Gebote anschauen. Wenn wir da mal so die 10 Gebote durchgehen und so als Checkliste, ich glaube, bei den meisten könnte ich ein gutes Hakerl machen. Bei den meisten Punkten. Bei anderen Punkten muss ich sicherlich intensiver nachdenken. Da wird es dann schwierig, die Checkliste. Wir haben noch nie etwas getan, wodurch wir schuldig geworden sind. Bei manchen Geboten wird es da sehr eng. Oder wie ist es mit den kleinen Versuchungen des Alltags, deswegen hier das Tempolimit und die Schlange. Grenzen überschreiten gehört doch eigentlich dazu. Alltag. Ich fahre da schneller. 100? 110 geht so. 115, da wird es kritisch, wenn man dann geblitzt wird. Aus Angst vor Strafe hatten wir vorhin im Kinderteil. Aber so ein bisschen, der Tacho läuft ja eh 4% vor, da kann man ja noch ein bisschen schummeln. Ich kenne das. Wie ist das mit den kleinen Versuchungen des Alltags? Oder wie ist es in der Gemeinschaft mit Gott? Natürlich tue ich doch immer Gottes Willen. Möchte ich doch hinhören, was Gott mir zeigt und sagt und das auch tun. Bin doch schon lange Christ. Ich habe mich 1980 taufen lassen. Das ist doch schon eine Generation her. Oder wie ist das im Leben in der Gemeinschaft mit Christen? Ich bin doch Mitglied der Gemeinde. Da bin ich doch dabei. Ich bin doch angepasst, verhalte mich entsprechend, zahle meinen Zehnten, weiß, wie man sich benimmt. Alles in Ordnung. Ich glaube, diese Aussage, deswegen ist sie auch so zugespitzt formuliert, wir haben noch nie etwas getan, wodurch wir schuldig geworden sind. Diese Aussage deutet nochmal auf Selbstillusionen hin mit fatalen Folgen. Bis dahin, dass hier gesagt wird, wer bei dieser Selbstbehauptung bleibt, macht Gott zum Lügner. Das finde ich stark. Also es gibt wenig Aussagen in der Bibel, die sagen, damit macht man Gott zum Lügner. Harte Worte. Bloß, worin besteht das eigentlich, dieses Gott zum Lügner machen? Wie funktioniert das? Was steckt dahinter? Ich glaube, es geht darum, die Vergebungsbereitschaft Gottes zu leugnen. Zu leugnen, dass Gott vergibt. Denn wenn wir noch nie etwas getan haben, wodurch wir schuldig geworden sind, brauchen wir auch keine Vergebung. Dann können wir darauf verzichten. Auf Kreuz, Erlösung, Auferstehung, diese ganzen Dinge. Und ich glaube, dass darin die Lüge liegt. Dass wir Gott zum Lügner machen, wenn wir leugnen, dass er uns unsere Schuld wirklich vergeben möchte, weil er uns liebt. Also hier kommen Lüge und Liebe an dieser Stelle zusammen. Wer weiter in Sünden lebt und sagt, das betrifft mich alles nicht, macht Gott zum Lügner. Ich möchte das Ganze jetzt mal positiv formulieren, zum Schluss. Wie ist das? Was steht hier als Positives und Ermutigendes am Ende? Ich möchte es mal so formulieren. Diesen Satz hier, der da steht. Wir haben etwas getan, durch das wir schuldig geworden sind. Gegenüber Gott, gegenüber unseren Geschwistern, uns selbst. Aber Gott ist in unserem Werk. Seine Vergebung spricht uns frei. Frei für ein Leben im Licht Gottes, in der Gemeinschaft mit Gott und mit den Geschwistern, mit der Gemeinde. Ich finde, das ist die erlösende Botschaft, hier an dieser Stelle im ersten Johannesbrief. Dass wir wirklich einen Gott haben, der uns in sein Licht, in seine Gemeinschaft mit hineinnimmt. Dass wir eine Gemeinschaft leben können miteinander, die von diesem Licht geprägt ist. Eine Gemeinschaft, die weiß, was Sünde ist, aber es nicht verleugnen muss. Eine Gemeinschaft, die weiß, dass Gott Sünde vergibt aus Liebe und dass Gott einer ist, der uns wirklich den Weg freimacht und die Augen öffnet. Und das ist ein großartiger Gott. Und das ist, glaube ich, auch die Wahrheit Gottes an dieser Stelle, wo Gott eben nicht zum Lügner gemacht wird, sondern uns mit seiner Wahrheit, mit seiner Liebe und auch mit seiner Freude begegnet. Denn das wird am Anfang des ersten Johannesbriefs gleich gesagt, dass unsere Freude vollkommen sei. Ich glaube, darum geht es, um ein befreites Leben in Freude mit Christus. Amen.